Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Eva Ehninger mit mir auf dieser Bühne sitzt, Kunsthistorikerin an der Humboldt-Universität, große Hochschullehrerin, arbeitet an einem, das darf man sagen, es steht auf deiner Website, sonst würde ich es nicht verraten, aber an einem wichtigen Werk, Life with the Queen Victorious, also über Queen Victoria Photography and the Dream of the Modern Dream of Order ist der Titel. Sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Und sie ist hier, weil ich ihr erzählt habe von diesem Festival und seiner Idee und seinem Thema, die Rückkehr der Mündlichkeit. Und ganz spontan entfuhr es ihr, ja, da fällt mir ein, die Autorität des mündlichen Vortrags, welche Bedeutung das hat, dachte ich, ein Aspekt, an den ich noch überhaupt nicht gedacht habe. Und gesagt, würdest du kommen? Und so kam sie und ist da. Und das ist großartig. Ursprünglich sollten auch Benedikt Savoy und Thomas Macho hier sitzen. Benedikt ist wegen eines wichtigen Forschungsauftrags, konnte sie nicht kommen. Und Thomas Macho hat leider die Bandscheibe erwischt. Toll, dass ihr trotzdem auf diese Weise da seid. Benedikt Savoy muss ich, glaube ich, nicht vorstellen, schon gar nicht mehr jetzt, wo sie auf der Time-Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten gelandet ist, wo sie auch ganz dringend hingehört, zusammen mit Felvine Sarr. Die beiden sind ja die Stimmen zum Thema Restitution in der Kolonialismusdebatte. Aber Benedikt Savoy ist viel mehr Kunsthistorikerin in Berlin und am Collège de France. Ich kenne sie schon sehr lang, weil ich die Ehre hatte, als ich Verlagsleiter des Nicolai Verlags war, einen ganz frühen Savoy-Text zu publizieren. Die französische Botschaft hat damals ein Buch über den Neubau gemacht und eine mir unbekannte Autorin hat einen brillanten Essay über die Geschichte dieser Botschaft geschrieben, wo ich dachte, wow, und das war Benedikt Savoy. Großartig, dass du hier bist. Ihr haben wir dieses Wochenende eigentlich zu verdanken. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass wir eine neue Form von Festival kreieren wollen und sie erzählte mir von ihrer Beobachtung unter ihren Studentinnen, dass die viel mehr mündlich kommunizieren als wir früher und weniger lesen und sprach von der Rückkehr der Mündlichkeit und das hat so in mir gearbeitet, dass daraus ein Festival wurde. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Benedikte, und vielen Dank, dass du uns jetzt sozusagen einleiten wirst. Thomas Macho, Kulturhistoriker. Als ich studierte, Germanistik, Geschichte und Philosophie, habe ich immer runtergeguckt auf die Kulturgeschichte, weil ich nicht verstanden habe, was das ist. Das hat mir Thomas Macho beigebracht, durch seine Lehren, durch seine Publikationen und durch sein So-Sein, wie er ist. Seine kulturhistorischen Forschungen hier zusammenfassen würde etwa die Zeit in Anspruch nehmen, die wir insgesamt haben. Deswegen beschränke ich mich einfach darauf, dass er also lange großartig in Berlin gelehrt hat und jetzt das Kulturhistorische Institut in Wien leitet und das Zentrum für Kulturwissenschaften in Wien. Und er gibt uns eine kurze Kulturgeschichte der Mündlichkeit. Und danach Eva mit ihrem Einwurf oder Zusatz zur mündlichen Autorität. Ihr habt das Wort, es ist eure Bühne. Vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Hans, dass du uns zusammenbringst zu diesem Thema. Du warst Verleger, wie du erzähltest, und ich war fast noch eine Studentin, als wir uns kennengelernt haben. Und das war sowas wie Freundschaft auf den ersten Blick. Aber du bist auch ein Radiomann. Und einige von uns sind Fans von Radio, vom Hören, Zuhören von Radio. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum du das Thema plötzlich oder du sagtest, es hat in mir gearbeitet. Ich glaube, Menschen, die mit Radio aufwachsen oder schlafen oder nicht schlafen oder ihre schlaflose Nächte haben, sind besonders dankbar für dieses Medium. Und auch in der Pandemie war das, glaube ich, für viele von uns und für mich auf jeden Fall die Nabel zur Welt, das Radio, die Stimme. Und nicht nur und vielleicht gar nicht das Lesen, sondern das Hören von Stimmen. Ich würde darauf zurückkommen. Am Ende, als wir darüber sprachen, sprachen wir tatsächlich, Hans, über Beobachtungen meinerseits. Und du sagtest gerade, es geht um, ich hätte Studentinnen und Studenten beobachtet, wie sie immer mehr zuhören und immer vielleicht weniger lesen. Aber in meiner Erinnerung war es ein anderer Trigger. Und in meiner eigenen Wahrnehmung hatte ich eine Art Illumination, einen Moment, wo ich dachte, etwas zu verstehen. Und das war in Dakar. in Senegal zusammen mit dem von dir erwähnten Professor für Wirtschaft Felwine Sarr, mit dem ich an diesem Bericht für Emmanuel Macron gearbeitet habe. Wir hatten viele Gespräche mit Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren und einer davon ist Amadi Bokoum, der das neue große Musée des Civilisations Noires in Dakar leitet. Ein großes Projekt der 60er Jahre, das erst ein halbes Jahrhundert später Wirklichkeit geworden ist. Dieses große Museum steht seit 2 Jahren sehr eindrucksvoll. Und Amadi Bokoum ist selber Archäologe, jemand, der mit Zeit, mit Fragen der Zeit arbeitet. Und er erzählte freundschaftlich am Rande einer professionellen Sitzung, die wir hatten, dass für seine Mutter, die das Lesen nicht beigebracht bekommen hat, seine 100-jährige Mutter, er ist selber über zwischen 60 und 70 und seine Mutter ist sehr alt. Und er sagte, für die Mutter sei die Erfindung des Handy die Wiedereinkehr in die Welt. Sie sei ganz lange wegen des fehlenden Lesenkönnens ausgeschlossen gewesen. Und zwar ausgeschlossen in ganz einfachen Sachen des Alltages, wie zum Beispiel ihre Freundinnen anrufen. Sie hatte früher immer ein kleines Buch, wo sie die Telefonnummern hatte. Und wenn sie eine Freundin anrufen musste, musste sie immer jemand holen, der die Nummer eingetippt hat. Und jetzt mit dem Handy, sagte Amadi Bokoum, könne diese sehr betagte Person einfach auf das Gesicht ihrer Freundin tippen und sie hatte die Stimme. Und für mich von Berlin aus kommend, wo man sehr, sehr oft über digitale Ausgrenzung oder digitale Barrieren spricht, war das plötzlich etwas anderes. Das war so etwas wie, das Digitale, also der Finger, das Tippen, ermöglicht einer ganzen Generation anscheinend die geschriebene Zeit zu überspringen und durch die orale Kultur, durch die Gewohnheiten, die es gibt und durch die Skills, die man hat, das Sprechen, das sich kennen, über das Lesen und Schreiben hinaus, bums, zurückzukommen, zurückzulanden in unsere Jetztzeit. Und als ob diese Schriftzeit eine Bubble gewesen wäre, mit der man jetzt klarkommen könnte, wenn man sie nicht beherrscht. So etwas kompliziert formuliert. Und das beschäftigt mich weiterhin sehr, sehr. Also die Tatsache, dass wir oder dass ich den Eindruck hatte, von dieser Region der Welt aus beobachtet, in eine neue Zukunft zu kommen. Eine Zukunft, die eben voller Vergangenheit sei und vor allem das Schriftliche möglicherweise übersprungen hatte. Und das ist der Trigger gewesen. Und dazu kommen, was du, Hans, sagtest, diese Beobachtung von zum Beispiel Studierenden. Und hier teilen wir ganz bestimmt diese Beobachtung, die wir hier alle, die wir drei hier sind, also weil wir mit Studierenden, mit jüngeren Generationen zu tun haben, dass diese jungen Menschen gerne hören, zuhören, aber und nicht nur gerne hören, sondern auch sehr schnell ermüden, wenn es ums Lesen geht. Ich war überrascht, vor einigen Monaten in einer Situation zu kommen. Es war eine Lesewerkstatt und da kommt einer in diese Lesewerkstatt und sagt zu den anderen, zu den Kommilitoninnen, ich habe so viel gelesen, ich muss Pause machen. Weil das Lesen eine Anstrengung ist, etwas Unnatürliches war, fast ein bisschen wie ein Marathon laufen. Und dann ist man völlig erschöpft, man muss eine Pause machen vom Lesen. Und das war ein Ausdruck oder das ist eine Empfindung, die ich glaube, nicht in meiner eigenen Generation beobachtet zu haben, dass man eine Pause vom Lesen machen muss. Im Gegenteil, wir waren doch immer eher in Tunnels. Ja, und das sind einfach tatsächlich Beobachtungen. Und ich freue mich jetzt sehr, sehr auf das, was Thomas also über die Kulturgeschichte der Oralität, weil ich eben ohne Expertise hier einfach nur feststelle, dass auch wir in unserem Beruf oder viele von uns immer mehr gehört werden, werden sie sprechen und immer weniger gelesen werden. Also sie geben ein Interview, das kommt auf YouTube, das wird 250 Mal oder 200.050 Mal getippt und sie haben eine andere Präsenz im öffentlichen Raum, als wenn sie ein ganzes Buch schreiben, wofür sie 2 oder 3 Jahre gebraucht haben. Und das ist, glaube ich, ein großer Paradigmenwechsel, der uns in unseren eigenen beruflichen Konstellationen betrifft und mich jetzt ganz, ganz bestimmt. Und ich würde vielleicht auch gleich hier aufhören, nachdem ich das erzählt habe, um tatsächlich etwas über die Kulturgeschichte zu hören und dann zu interagieren mit meiner Kollegin und meinem Kollegen. Aber ich wollte sagen, wir sind gerade dabei, in einem großen Forschungsprojekt mit einer Universität in Kamerun zu rekonstruieren, wie die Anwesenheit der kamerunischen Kulturschätze in Deutschland gewirkt hat oder auch nicht. Also was es bedeutet, so große Sammlungen zu besitzen in Berlin, Stuttgart, München etc. Aber wir sind dabei zu rekonstruieren, was die Abwesenheit dieser Objekte bedeutet. Und wir stellen fest, dass Anwesenheit in der Regel schriftlich dokumentiert ist. Wir haben Inventare, wir haben Korrespondenzen, die uns sagen, dass diese Objekte jetzt in Berlin, in Wien, Stuttgart, München etc. sind. Aber für die Abwesenheit fehlen ganz oft die Quellen. Es ist sehr schwer, die Geschichte der Abwesenheit zu schreiben. Wenn man mit üblichen Mitteln, nämlich die Suche nach schriftlichen und Auswertung von schriftlichen Quellen. Und wir sind jetzt zu einem Punkt gekommen, wo wir 100 Jahre Abwesenheit des materiellen Kulturerbes in Kamerun versuchen zu rekonstruieren. Und wir stellen fest, das geht wahrscheinlich nur über mündliche Überlieferung. Und was überliefert ist in der Mündlichkeit, ist das Vergessen. Es ist schon kompliziert, das ist die Doppelung der Abwesenheit. Wir haben keine schriftlichen Quellen, was für uns Europäer und Europäerinnen an der Uni ein Problem ist. Und das, was in Interviews, in Gesprächen, in der Interaktion mit unseren Kolleginnen und Kollegen an der Universität in Chang in dem Fall, das ist in der Region Westkamerun, wir stellen fest, dass wir über Amnesie, über Vergessen, über Phantomschmerzen, über abwesende Erinnerungen sprechen. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, die uns methodisch, also wenn wir immer mehr versuchen, eine kulturelle Gerechtigkeit oder eine Gerechtigkeit des Kulturerbes zu erreichen, global, wir werden immer mehr damit zu tun haben. Und das beschäftigt mich sehr im positiven Sinne, weil ich glaube, wir müssen jetzt was erfinden oder uns alte Methoden wieder aneignen, um voranzukommen. Also genau, damit höre ich auf und gebe den Stab weiter nach da.
Vielen Dank, liebe Benedikt, für diese Einführung. Übrigens spannend, kürzlich war ich zugeschaltet zu einer Diskussion mit Arnold Nesselrath, Professor auch an der Humboldt-Universität und in Rom, Leiter des Antikenmuseums in Rom. Der sagte, was uns fehlt, ist die Geschichte dessen, was nicht gemacht worden ist, weil wir immer nur die Geschichte dessen erzählen. Und das ist eigentlich genau der gleiche Gedanke. Das heißt, da ist eine Tür aufgestoßen, die ist ganz großartig. Vielen Dank. Lieber Thomas Macho, die Geschichte der Mündlichkeit.
Vielen herzlichen Dank, lieber Hans. Vielen Dank auch an euch, liebe Benedikt, liebe Eva, dass wir zu diesem ungewöhnlichen Gespräch zusammenfinden durften. Und nochmal meine Entschuldigung. Ich bedauere nach wie vor, dass mir mein Rücken bzw. meine kaputten Bandscheiben einen Strich durch die Reiseplanung gemacht haben. Ich habe einen Text, werde aber im Zweifelsfall ein bisschen variieren und auch mündlich dazwischen reden und auf jeden Fall 15 Minuten einhalten. Reden wir also von der Mündlichkeit. Das heißt für uns, wir reden über das Sprechen, über das Reden. Denn wir tun eine ganze Menge mit dem Mund. Nur kurz zur Erinnerung, wir atmen, wir trinken, wir essen, wir lächeln, wir küssen. Ja, und manchmal auch immer öfter sprechen wir auch. Sprechen, könnte man sagen, ist eine der ältesten Kulturtechniken überhaupt und dennoch ganz sicher keine anthropologische Konstante. Es ist nach wie vor unklar, wann und ab wann die Menschen überhaupt gesprochen haben. Im Moment wird diese heikle Frage immer noch nach biologischen Indikatoren diskutiert und angesehen. Also man spricht zum Beispiel über die Evolution des neokortikalen Systems und kann von gefundenen Schädeln hochrechnen, dass etwa das Gehirn des Australopithecus eben deutlich kleiner war als das des Homo erectus und das war wiederum deutlich kleiner als das Gehirn des Homo sapiens sapiens. Aber wir wissen auch, dass Hirnvolumina allein nicht so wahnsinnig viel über die Intelligenzleistungen aussagen und schon gar nicht Entscheidungen zu treffen erlauben über das Sprachvermögen. Aufschlussreicher sind daher die Proportionen, etwa zwischen Zunge, Kehlkopf und Rachenraum. Darüber wird auch seit längerem schon diskutiert. So kann man etwa aus den Relikten des Neandertalers erschließen, dass bei ihm der Kehlkopf höher saß als beim heutigen Menschen, wodurch die darüberliegende Rachenhöhle verkleinert wird. Und die lange Zunge, die ganz im Mund liegt, kann dann nur die Größe der Mundhöhle, aber nicht die des Rachens verändern. Daher, das war noch Lehrmeinung 1980, war die Sprache des Neandertalers, wenn er denn gesprochen hat, vermutlich schwerfällig und relativ hoch. Man sieht dann immer diese großen nachgebauten Figuren des Neandertalers und kann das sehr schwer mit einer hohen, piepsigen Stimme in Zusammenhang bringen. Inzwischen hat man allerdings auch vor gar nicht langer Zeit, vor etlichen Monaten, wieder einmal ein Zungenbein gefunden und das erlaubt noch einmal den Rückschluss, dass es eben vielleicht doch schon eine Art von Sprache gegeben hat. Wie gesagt, die Frage nach dem Beginn des Sprechens ist von daher schwer entscheidbar und nicht mal dann, wenn man die Symbolisierungsleistungen von den Knochengraphismen, die Alexander Marschak oder André Leroy-Gourin untersucht haben, bis zu den imponierenden und bekannten und berühmten Bildern in den paläolithischen Höhlen. Und bekanntlich sind ja auch Primaten durchaus fähig zur Symbolbildung und zu symbolisch vermittelter Kommunikation, ohne dass man deshalb behaupten würde, dass sie bereits sprechen können. Und das Problem ist noch ein bisschen komplizierter. Wenn einerseits aus anatomischen Indizien abgeleitet werden kann, dass Sprache als differenzierte Technik der Lautgebung wohl erst irgendwann zwischen 250.000 und 35.000 Jahren vor unserer Zeit ausgebildet wurde, ist andererseits noch nicht gesagt, dass Sprechen von Anfang an auch eine Kulturtechnik des Meinens, des Verstehens, der Abstraktion, der Relationierung und Repräsentation von Handlungen, von Subjekten und Objekten war. Es wäre durchaus möglich, dass kulturtechnisch komplexere Formen des Sprechens überhaupt erst im Kontext jener tiefgreifenden Veränderungen menschlicher Lebenswelten entstanden sind, oder sie, umgekehrt gesagt, begünstigt und ermöglicht haben, die wir immer noch etwas missverständlich als neolithische Revolution bezeichnen. Es wäre keineswegs absurd zu vermuten, dass zum Beispiel propositionale Verknüpfungen von Subjekten und Objekten erst in jener Epoche ausdifferenziert wurden, in der Besitz und Besitzverhältnisse auftraten und geregelt werden mussten. Es wäre keineswegs absurd zu vermuten, dass Sprechen als Kulturtechnik dann erst im Eingang mit der Fähigkeit entwickelt wurde, über räumlich-zeitlich abwesende Dinge oder Lebewesen zu kommunizieren und in weiterer Konsequenz auch die räumlich-zeitlich anwesenden Dinge oder Lebewesen zu verallgemeinern, gleichsam begrifflich zu distanzieren. Die Möglichkeit, abwesende Dinge oder Lebewesen zu benennen, kann mit einer bedeutenden kulturellen Entwicklung in Verbindung gebracht werden, die Metaphorisierung von Geburt und Tod nennen könnte. Zweifellos haben Umfang und Ausdrucksformen dieser Metaphorisierung, die gewiss schon vor mehr als 30.000 Jahren aufgetreten ist, wie wir aus Bildern oder kleinen Statuen erschließen können, während der neolithischen Revolution erheblich zugenommen. Denken Sie an die Kulte um die seit Neumann gern große Mutter genannten Figuren. Noch absurder ist freilich der Titel Venus-Statuetten. Andererseits in Toten- und Bestattungsritualen. Metaphorisierung von Geburt und Tod wurde unterstützt durch kulturelle Techniken der Herstellung von Statuen oder Bildwerken. Dabei ging es allerdings nicht oder noch nicht um Selbstrepräsentation, also um die Metaphorisierung der eigenen Geburt und des eigenen Todes. Bei archäologischen Ausgrabungen der neolithischen Stadt Jericho aus der Zeit um 6500 vor unserer Zeitrechnung wurden kunstvoll bearbeitete Menschenschädel entdeckt, denen durch nachträgliche Applikation von Kalk- und Gipsschichten gleichsam ein zweites Gesicht verliehen worden war, das die Spuren der Verwesung tilgte. Bei späteren Ausgrabungen in Jordanien und Syrien wurden da nicht nur Schädel, sondern auch Ganzkörperstatuen gefunden. Das Material dieser ersten Statuen stammte also von Toten, weshalb Hans Belting in seiner Bildanthropologie die inzwischen sehr populäre These von einer Geburt der bildenden Künste aus dem Geiste des Totenkults formulierte. Er ging dabei also davon aus, dass der Tod selbst ein Bild erzeugt, nämlich den Toten. Sterben, so könnte man sagen, heiße nach Belting in sein eigenes Bild, in sein eigenes Abbild verwandelt zu werden. Die Menschen, schreibt er, waren hilflos der Erfahrung ausgeliefert, dass sich das Leben, wenn es stirbt, in sein eigenes Bild verwandelt. Aber wo bleibt jetzt die Mündlichkeit? Jan Assmann hat sie entschieden und differenziert ins Spiel gebracht, und zwar ausdrücklich in einer Passage, in der er die These von Welting bestätigt hat. Er hat nämlich darauf hingewiesen, dass im alten Ägypten, also schon wieder deutlich später als das neolithische Jericho, das Bild, die Statue, das Bild, die Form und der Leichnam, die Mumie, der Körper mit demselben Schriftzeichen bezeichnet werden. Aufrecht stehend bedeutet es Bild, liegend bedeutet es eben Leichnam oder Mumie. Auch dies ist also ein deutlicher Hinweis auf die Verwandtschaft, ja auf die Äquivalenz der beiden Begriffe im ägyptischen Denken. Richte eine Leiche auf und sie wird zum Bild, schreibt Assmann, lege eine Statue flach und sie wird zum Leichnam. Entsprechend zentral ist die Symbolik von Liegen und Stehen in ägyptischen Totentexten und Riten. Aufrichten ist gleichbedeutend mit Beleben und Erneuern. Und die Mündlichkeit? An den aufgerichteten Mumien wurden komplexe, insgesamt mehr als 70 Szenen und Rezitationen umfassende Rituale verrichtet, die der Mundöffnung dienen sollten. Also eine seltsame Geschichte. Man richtet sie auf, sie werden irgendwie wieder auf eine bestimmte Art lebendig und dann muss man ziemlich viel tun, um ihre Münder zu öffnen. Auch darum hat Julian James in seiner ebenso faszinierenden wie umstrittenen Theorie von einem möglichen Ursprung des Bewusstseins behauptet, die Verwandlung der Leichen in Statuen habe in einem noch nicht zur Selbstrepräsentation fähigen Bewusstsein der Induktion von Stimmhalluzinationen gedient. Die Statuen fungierten sozusagen als Medien akustischer Wahrnehmungen, als frühe Radios. Sie konnten gleichsam sprechen. Noch an der homerischen Ilias lasse sich demonstrieren, so argumentiert James, übrigens aber auch Bruno Snell, wie ein Bewusstsein funktioniere ohne explizite Akte der Selbstrepräsentation. Notorisch besessen und jederzeit durch Stimmen kolonisierbar, ein Kampfplatz der Götter und Ahnen, unfähig zur Selbstdistanzierung. Die sprechenden Statuen wurden womöglich mit den Mundöffnungsritualen der altägyptischen Totenliturgie ebenso in Szene gesetzt wie viel später in den hydraulischen Apparaten und ersten Sprechmaschinen Herons von Alexandria. Die These wirkt verblüffend. Die Toten seien also gar nicht als Statuen und Abbilder, sondern als halluzinierte Stimmen wahrgenommen worden. Statuen und Grabkammern mit Zeh- oder Mundschlitzen seien gebaut worden, um diese Stimmen in Halluzinationen zu induzieren. Da ging es wohl um eine Art akustische Medialisierung sozialer Synthesis, um die Einübung indirekter Kommunikation. Wir dürfen nicht vergessen, bis zur Gründung erster Siedlungen und Städte hatten die Menschen ja stets in kleinen und sehr überschaubaren Gruppen zusammengelebt. Diese Gruppen wurden durch Formen direkter Kommunikation von der Körpersprache bis zu einer wie auch immer rudimentären Lautsprache formiert und geprägt. Sie bedurften weder einer genealogischen noch einer hierarchischen Strukturierung. Was die Menschen im Verlauf der neolithischen Revolution und der Entwicklung komplexerer Sprachsysteme erlernen mussten, war nicht nur die aktive Technik des Sprechens, also der Verallgemeinerung und Objektivierung räumlich-zeitlich beispielsweise abwesender Dinge oder Lebewesen, sondern eben auch eine passive Technik des inneren Hörens, der Sprechakte und Stimmen räumlich-zeitlich abwesender Dinge oder Lebewesen. Darin bestand und besteht beispielsweise das Wesen jedes Befehls, jeder Anordnung, jedes Gesetzes. Befehle und Anweisungen müssen gehört und memoriert werden können, auch wenn ihre Urheber, Ahnen oder Herrscher nicht anwesend sind. Elias Canetti hat diese Implikation des Befehls in Masse und Macht als dessen Stachel beschrieben. Der Stachel bleibt sozusagen zurück, auch wenn der Anlass des Befehls vorbei ist. Er manifestierte sich jedoch zunächst als Stimme oder auch als eine Kulturtechnik des Erinnerns von Stimmen, komplementär zur Kulturtechnik des Sprechens als Gebrauch einer Stimme. Nun müsste man einen großen Sprung machen zur Geschichte der Erfindung der Schrift und des Lesens. Dazu wird mir die Zeit fehlen. Ich werde ganz am Ende noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Ich würde noch gern daran erinnern, dass mich immer sehr fasziniert hat, dass ausgehend von diesen memorierbaren, gehörten Befehlen die meisten religiösen Offenbarungen, von denen in der Kulturgeschichte berichtet wurde, und zwar bis heute akustisch waren, nicht visuell. Denken Sie an Moses vor dem brennenden Dornbusch, der ja dann diese merkwürdige Namensauskunft erhält. Er will wissen, wie Gott heißt, dass er ihn sehen darf, ist von vornherein ausgeschlossen. Und er erhält dann die Antwort, ich bin der, ich bin da. so die Übersetzung der Jerusalemer Bibel. Ich bin der, der, ja, eine merkwürdige Tautologie. Nicht ich bin, der ich bin, was man immer so ein bisschen hört, wie mir ist an mir, sondern ich bin der, ich bin da, ich bin der, der immer auch da ist. Ganz eine seltsame Formulierung für diese Form von Repräsentation, die ich im Auge habe. Oder denken Sie an Saulus, der vor Damaskus nicht eine großartige Gotteserscheinung hat, sondern ein Lichtblitz, der ihn mal für 3 Tage und 3 Nächte erblinden lässt. Und dann kriegt er natürlich eine Botschaft. Und, und. Solche Beispiele lassen sich durchaus bis heute weiterziehen. Das heißt etwa bis zu den zeitgenössisch-ekstatischen Formen der Glossolalie, wie sie in Pfingstgemeinden doch in vielen Ländern der Welt, Afrika, Südamerika, Nordamerika, teilweise auch bei uns, praktiziert werden. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches. Die Szene des schreibenden Lesenden, der sich selbst dann gleichsam als innere Stimme erzeugt, tritt dann erst später auf. Und zwar im Zuge der Notwendigkeit, aus der Religion und aus der akustisch halluzinierten Offenbarung sozusagen ein heiliges Buch zu machen. Diese heiligen Bücher hat man dann bekanntlich auch über viele Jahrhunderte vorgetragen, vorgelesen und eben nicht sozusagen auf eine bestimmte Weise lesen können. Dass das Lesen können aber wiederum etwas zu tun hat mit der Entwicklung und Kultivierung einer inneren Stimme, einer Lesestimme, das wäre ein Thema, das ich sehr spannend finde und über das wir vielleicht auch noch diskutieren können. Lesen kann man eigentlich zwar auch visuell, man überfliegt dann bekanntlich einen Text, aber lesen kann man eigentlich, vor allem literarische Texte, nur indem man die eigene Lesestimme aktiviert und hören lässt. Und man kann sagen, die Geschichte der Alphabetisierung im 19. Jahrhundert ist bestimmt für dieses Phänomen ebenso wichtig wie die technische Entwicklung von Phonographie, von Telefon, von Geräten, mit denen man Stimmen aufzeichnen kann. Denken Sie an den 18. Juli 1877, als Thomas Edison die erste technische Aufzeichnung einer Stimme gelangt. Da hat er nämlich dann einen paraffin überzogenen Papierstreifen an einer Metallnadel vorbeigezogen und dann laut gegen die Membran gesprochen, um anschließend den Papierstreifen nochmals an der Nadelspitze vorbeizuführen. Das erste Wort, das auf diese Weise hörbar wurde, war nicht sonderlich originell. Sie wissen es, es hieß einfach Hello. Also gut, man stelle sich Edison vor, der plötzlich das Hello hört, eine andere Form von Ich bin, der Ich bin da. Ich möchte nun, denn es sind nur noch 1,5 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, mit einem kurzen Zitat, das quasi die Schattenseite der Alphabetisierung beleuchtet, schließen. Und zwar mit einem Zitat aus dem eben in der Edition Tannhäuser erschienenen Werk von Laure Gauthier, Kaspar aus Stein, Kaspar de Pierre. Das Büchlein ist eindrucksvoll begleitet von blauschwarzen Holzschnitten Christian Tannhäusers, der heute leider anders als ich selbst zum Nantes Buchfestival gekommen ist. Und da heißt es, und erinnert an diese Figur des Kaspar Hauser, jenseits von Sprechen und Lesen und Hören und Reden dürfen, aufgewachsen. Die ganze Stadt will mich an die Mündung glauben machen. Sie verlachen das Kind ohne Quelle und Delta. Man hat mir Vormunde aufgedrängt, die Konturen zeichnen, mir Pfeile zeigen am Boden, denen Erch folgen soll. Und der letzte Satz dieses eindrucksvollen Textes von Laure Gauthier lautet dann: Mein Mund mit euren Worten voll, bin eine Geschichte. Und der letzte Satz in Großbuchstaben, eine Frage, mit der wir uns vielleicht jetzt beschäftigen können: Was weiß man von der fürchterlichen Mündung? Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Thomas Macher, für diesen weit gespannten Bogen. Und mir ist gerade nur eingefallen, das Lesen und die innere Stimme, wie du das betont hast, das ist sehr spannend. Im Anschluss daran haben wir eine Diskussion mit Thea Dorn über ihr letztes Buch, das der merkwürdige Genre des Briefromans angehört, ja, der ja im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Wiederverschriftlichung und Veräußerlichung innerer Stimmen. Und da werden wir uns drüber streiten, wie aktuell dieses Medium heute noch ist. Liebe Eva Ehninger, ja, die Bühne ist frei.
Vielen Dank, dass ich in dieser Runde auch sprechen darf. Und also wir kommen ja alle drei aus dem Hochschulkontext. Das ist auch die Spielwiese meiner Gedanken über die Autorität des gesprochenen Wortes. Und ich habe mir ein Format ausgesucht, das eigentlich exemplarisch steht für diese Autorität, diese gefühlte oder tatsächliche. Und das ist die Vorlesung. In den kommenden 15 Minuten möchte ich also gern über dieses Format sprechen und auch über seine Adaptionen während der vergangenen Pandemie-Monate, die eben nicht nur die Autorität in Frage stellen, aber vielleicht auch thematisieren, sondern auch die Sehnsucht nach dem gesprochenen Wort offenbaren. 90 Minuten ist sie lang, 90 Minuten, in denen oft mehrere hundert Studierende sich in dem sogenannten Hörsaal versammeln, also in einer Architektur, die darauf ausgelegt ist, dass man einer Person lauscht. Dieser Person und ihrer Stimme gilt die gesamte geballte Aufmerksamkeit als Wissensvermittlerin, als Verbindungsstelle zum ersehnten Erkenntnisgewinn, hat sie die Autorität inne, also zumindest in der Vorstellung. Dass die Vorlesung als Paradebeispiel für die Autorität des gesprochenen Worts herhalten kann, liegt auch in ihrer Geschichte begründet. Die Vorlesung, das mache ich jetzt ganz kurz, stammt eben aus der mittelalterlichen universitären Lehre und bezieht sich ganz wortwörtlich auf die Aufgabe eines Redners, Bücher, die eben im Mittelalter nur einer kleinen Gruppe zugänglich waren, einem Publikum in Auszügen in Vortragsform zugänglich zu machen. Die Autorität des Redners speiste sich also zum einen aus dem Zugang zu diesem Wissen in Buchform und zum anderen aus seiner Expertise in der Auswahl und auch Zusammenstellung unterschiedlicher Quellen für die Vermittlung eines spezifischen Themas. Die Autorität, die einem Vorlesenden zugesprochen wird, rührt also nicht ausschließlich von seiner fachlichen Qualifikation. Zudem autorisiert das Format der Vorlesung den Vortragenden, kanonisches Wissen an eine nächste Gelehrtengeneration weiterzugeben. Die Autorität dieser historischen Quellen wird ihm gewissermaßen auch noch zugeschrieben, denn durch sein Sprechen werden sie einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Klar, wenn man das so hört, dass im Wissenschaftskontext dieses Format schon lange vor dem Beginn der Pandemie seine Kritiker hatte. Ist es noch zeitgemäß, dass eine einzige Person im Raum die Autorität des Sprechens für sich beansprucht, während alle anderen ihr schweigend zuhören müssen? Und wird durch diese Form des Vortrags nicht die Vorstellung von einer festgelegten, schriftlich verfassten, kanonischen Wissensarsenal reproduziert, also einer gewissermaßen verbrieften Wahrheit, die doch in sich längst fragwürdig geworden ist? Aber erst die Pandemie konnte der Vorlesung so richtig an den Kragen gehen. Denn auf einmal fand sie nicht mehr im eigens für dieses Ritual entwickelten Hörsaal statt, in dem die Autorität des Vortragenden oder der Vortragenden schon allein durch die räumliche Rahmung, also das Universitätsgebäude, den Stufensaal, das Podium und das Lesepult bestätigt wird. Stattdessen fanden wir Professorinnen und Professoren uns auf digitalen Plattformen wieder, wie Zoom oder WebEx. Wir lasen unsere Skripte am heimischen Schreibtisch in den Bildschirm hinein. Und unsere Zuhörerschaft bestand aus schwarzen Kacheln, häufig mit Fantasienamen bestückt. Der Ton der Studierenden war ausgeschaltet, Reaktionen auf unsere Präsentationen waren kaum zu erwarten. Ohne diesen physischen Resonanzraum des Hörsaals ist eine Vorlesung eine wirklich ernüchternde Erfahrung. Im virtuellen Raum gibt es eben keine geteilte Atmosphäre der Konzentration oder der Fokussierung. Man kann nicht auf die Mimik und Gestik der Hörerschaft setzen, um zu verstehen, ob ein Gedankengang angekommen ist, ob man die Leute mitgenommen oder schon verloren hat. Man kann zwar selbst begeistert sein von Werken oder Ideen, über die man spricht, aber man weiß nicht, ob sich diese Begeisterung überträgt. Insbesondere im kunsthistorischen Kontext ist der Kontrast zur Präsenzveranstaltung grundlegend. Denn in kunsthistorischen Vorlesungen sind ja unsere wichtigsten Quellen Abbildungen von Kunstwerken, Objekten und Architekturen, die im abgedunkelten Hörsaal wandflächengroß, so wie hier, projiziert werden. Mein Vortrag entfaltet sich immer im Dialog mit diesen Abbildungen. Sie geben den Takt, den Rhythmus und die Dynamik. Ihre Abfolge ist selbst eine Erzählung, mit der ich, häufig spontan und abseits meines Skripts, in meinem Vortrag in Austausch trete. Nach einer im Hörsaal gehaltenen Vorlesung habe ich mich oft gefühlt wie eine Ringkämpferin nach einem Kampf oder eine Schauspielerin nach einem gelungenen Theaterabend. Geistig und körperlich erschöpft, aber auch hochzufrieden. Nach einer Zoom-Vorlesung klappte ich mit brennenden Augen meinen Laptop zu, in der beklommenen Ungewissheit, ob mein Vortrag überhaupt angekommen war oder ob nicht zwischenzeitlich abgeschaltet worden ist. Meine Bühne war verschwunden. Die Öffentlichkeit meines Vortrags war fragwürdig geworden. Viel entscheidender natürlich als meine eigene Befindlichkeit ist die Tatsache, dass die Vorlesung im digitalen Format keine spezifische Vortragsform mehr ist, sondern sich den Rezeptionsbedingungen und Konventionen der digitalen Welt anpassen muss. Und die erste Lektion der digitalen Lehre ist, dass kein inhaltlicher Beitrag länger als 20 Minuten sein darf. Denn die Konzentrationsspanne des Publikums ist ausgeschöpft. Eine klassische Vorlesung müsste also in vier solche Häppchen aufgeteilt sein. Und diese meist eher amateurhaft hergestellten universitären Kurzreferate geraten nun in direkten Vergleich mit anderen, häufig deutlich unterhaltsamer und auch professioneller gestalteten digitalen Formaten. Die Studierenden konsumieren auch diese neuen Formate von Mündlichkeit, zum Beispiel YouTube-Videos oder TED-Talks, um sich über spezifische Themen zu informieren. Die Vorlesung gerät also in Konkurrenz zu anderen digitalen Präsentationsformaten und diese Konkurrenz lässt sie oft ziemlich alt aussehen. Ohne die physische Rahmung des Geschehens, den Hörsaal, ist die Autorität des gesprochenen Wortes deutlich relativiert. Gleichzeitig, das habe ich bemerkt, gab es aber auch eine große Sehnsucht, nicht nur von uns Professorinnen, sondern auch von den Studierenden nach genau diesem Ort und diesem Ereignis, nach einer Atmosphäre, die entsteht, wenn jemand das Wort ergreift und Themen entfaltet und Ideen entwickelt. Im vergangenen Semester habe ich mit meinen Studierenden also ein Projekt gemacht, um dieser Sehnsucht produktiv zu begegnen. Wir haben ein Seminar zu dem Maler Adolf Menzel durchgeführt, dessen Werke wir pandemiebedingt nicht gemeinsam in der Alten Nationalgalerie in Berlin betrachten durften. Anstatt als Gruppe vor einem Gemälde zu stehen und ins Gespräch zu kommen, mussten wir alle Einzelzeitslots buchen und die Arbeiten individuell betrachten. Alle unsere Seminarsitzungen fanden danach im digitalen Raum statt, mit Post-it-großen Abbildungen von Gemälden auf dem heimischen Laptop oder fingernagelgroßen Bildern auf dem Handy-Display von unterwegs und eben mit schwarzen Kacheln als Gegenüber. Aus dieser Notlage heraus entwickelten wir folgende Aufgabenstellung. Jede von uns sollte während ihres Museumsbesuches eine Zeitstunde, also annähernd eine Vorlesung lang, vor einem Gemälde von Menzel verbringen. Die Beobachtungen und Überlegungen und Gedanken zu diesem Werk sollten nicht notiert, sondern stattdessen in das Telefon hineingesprochen werden. Für die Studierenden war diese Übung in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Sie waren schon über viele Monate hinweg überhaupt nicht mehr im Museum gewesen und ungeübt darin, sich über einen längeren Zeitraum hinweg alleine auf ein Gemälde einzulassen. Und sie waren es nicht gewöhnt, ihre Gedanken im Kopf zu ordnen und direkt, also ohne den Umweg über die Schrift, sprachlich zu erfassen. Das erfordert eine ganz besondere Form der Aufmerksamkeit für das gewählte Gemälde, aber auch für die Struktur des eigenen Denkens und für die Ordnung verschiedener, möglicherweise auch parallel ablaufender Themenstränge. Also beispielsweise die Anschauung des Gemäldes und die Verbindungsstellen zu dem eigenen kunsthistorischen Vorwissen oder auch die Abläufe, die im musealen Raum parallel stattfinden. Also es gab sehr viel Interaktion mit den Wärtern, wie Sie sich vorstellen können. In einem zweiten Schritt übertrugen die Studierenden dann ihre einstündigen Aufnahmen in kurze Texte. Die eingesprochenen Kommentare wurden nun verschriftlicht und damit verdichtet, sortiert und auf den Punkt gebracht. Und bei diesem Schritt hat uns natürlich Hans von Trotha als ausgewiesener Radioexperte mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nach dem Vorbild einer Radiosendung spitzten die Studierenden also ihre Beobachtungen auf das gesprochene Wort zu. Die Unmöglichkeit, das jeweilige Gemälde gemeinsam zu betrachten, dieser Unmöglichkeit mussten sie begegnen, indem sie es in ihre Sprache und für das innere Auge des Zuschauers zur Erscheinung gebracht haben. Drittens lasen sich die Studierenden diese fertigen Texte dann gegenseitig vor. Sie übernahmen also nacheinander selbst die Sprecherrolle, die Autorität. Und wir, das darf ich sagen, hingen an ihren Lippen. Verantwortlich für das war, so möchte ich behaupten, die besondere Qualität dieser Texte, weil sie eben das Ergebnis der direkten Anschauung waren und sich ein Teil dieser spontanen Reaktionen auf das jeweilige Werk und der persönlichen Hinwendung und Betroffenheit in die vorgegangenen Texte herüberrettete. Es war also nicht nur die fachliche Expertise, das beachtliche Hintergrundwissen, das die Studierenden sich angeeignet hatten und das sie nun wiedergaben, die sie für uns zu Autoritäten machten. Es war ihr Vortrag selbst, ihr sprachliches Einstehen für die Inhalte, die sie uns anboten. Möglicherweise ist es also nicht das tradierte Wissen der Vorlesung, das den Vorlesenden zur zeitweiligen Autorität im Raum macht, sondern vielmehr die Tatsache, dass er oder sie dieses Wissen, also im besten Fall, von einem spezifischen, nämlich dem eigenen Standpunkt aus referiert. Er oder sie steht mit seiner Stimme und mit seinem Körper für Inhalte ein, die er präsentiert. Es gehört Mut und Kreativität dazu, sich ein Thema auf diese Weise zu eigen zu machen und es anderen anzubieten, sie also zu Zuhörern zu machen. Das haben meine Studierenden im Rahmen der Übung verstanden. Wenn klar ist, dass diese Autorität nicht unbedingt an Posten oder an Räume gebunden ist, sondern an Personen, dann ist es eigentlich eine Autorität nicht des gesprochenen Wortes, sondern eine Autorität der Sprechenden. Und das birgt großes Potenzial. Weil Wissen als Erkenntnisprozess jedes Einzelnen sichtbar und nachvollziehbar wird. Und für die Einladung, an diesem Erkenntnisprozess als Zuhörer teilzuhaben, verdient man gegenseitigen Respekt. Ich denke also nicht, nach langem Überlegen, glaube ich nicht unbedingt, dass das gesprochene Wort grundsätzlich eine ihm eigene Autorität innehat, weil es eben immer schon notwendig verflochten ist mit anderen Medien. Also das wird im Format der Vorlesung offensichtlich, dass es da eine ständige Übertragung von innerer Stimme in Schrift, in Vortrag gibt und in meinem Fall eben auch die Bilder, also der Austausch mit den Bildern eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber ich denke, dass dem Sprechenden eine besondere Autorität zukommt. Zumindest, wenn er oder sie die Aufgabe ernst nimmt, im Vortrag am eigenen Erkenntnisgewinn teilhaben zu lassen und damit Wissen persönlich und dynamisch werden lässt.
Vielen, vielen Dank, Eva Ehninger. Um ganz schnell ins Gespräch zu kommen, nur ein Satz, wenn ich jetzt irgendwie zusammenfassen sollte, was ihr drei gesagt habt und was dahinter steht, dann bleibt bei mir einerseits, ja, genau das richtige Thema, das gesprochene Wort, die Mündlichkeit, die Oralität hat eine große Präsenz, aber es ist vielleicht nicht wirklich eine Rückkehr, sondern eine Reaktivierung von etwas, was immer da war, aber früher eine viel stärkere Präsenz hat und gepusht oder im Windschatten der neuen Medien eine Neuformatierung erfahren kann und erfährt. Das ist das so, was bei mir geblieben ist, bei diesen völlig unterschiedlichen, sehr eindringlichen, drei schnellen, konzentrierten Statements. Wie seht ihr das? Thomas, Macho.
Ja, ich bin nicht so ganz sicher. Ich habe mir auch gerade bei den Statements meiner beiden Kolleginnen gedacht, es ist bezogen jetzt auf diese Frage nach der Kultivierung und dem Training von inneren Stimmen, gerade in der Gegenwart auch außerordentlich schwer, so etwas noch zu empfinden, wenn man zum Beispiel mit dem Phänomen des Smartphones und den endlos auftauchenden Push-up-Nachrichten, die liest man nämlich nicht mehr akustisch, sondern nur noch visuell, man überfliegt sie. Und wenn man die Dinge überfliegt und das zum Beispiel dann auch auf den Social-Media-Plattformen von Facebook, Instagram bis zu den schlimmeren, dann ist man eigentlich nicht mehr dabei, eine Art von innerer Stimme auszubilden oder auch sich mit der auseinanderzusetzen, wenn sie von jemand anderem verkörpert wird, einem Vorlesenden zum Beispiel. Was auch bedeuten kann, dass einem manche Stimmen dann in ihrem Affektgehabe viel stärker beeinflussen können. Also was mich oft bewegt ist, warum diese eigentlich doch wichtigen Social-Media-Plattformen, die man im Zuge der ganzen Entwicklung des Internets auch als eine große zweite andere Art von Alphabetisierungswelle, wo Alphabetisierung auch mit Globalisierung verschmilzt, warum das zu so viel Hass, Zorn und eigentlich Verlust jeder Kontenance und Höflichkeit geführt hat. Das ist mir noch nicht klar. Und ich vermute fast, das hat etwas zu tun mit dieser Kultivierung und Tradition dessen, was innere Stimmen sind und was mit dem Stimmenhören auf dieser Ebene verbunden ist.
Benedikt?
Ich hätte eine Beobachtung dazu. Also ich bin fasziniert jetzt von den verschiedenen Aspekten und von euren jeweiligen Beobachtungen. Einerseits zur inneren Stimme, die der Praxis des Lesens eigentlich entstehen soll. Und wenn man diese Praxis verliert, vielleicht als Kind momentan oder nicht so trainiert, dass die innere Stimme verloren geht. Und das, was über die Autorität des Hörsaales von Eva gesagt wurde, weil ich genau in diesen Tagen mit jungen Leuten, also Anfängern, noch nicht Studierenden, einen Text von Foucault lesen sollte. Und ich habe den Text in deutscher Übersetzung geschickt. Oder? Und dann kam es zu einer Runde und die Antwort war, wir hatten Angst vor dem Text. Wir haben es nicht geschafft, wir konnten, ne? Angst vor dem Text. Und dann fragt man sich ja, und was habt ihr gemacht mit eurer Angst? Ja, das war ja eine Vorlesung, dieser Text von Michel Foucault. Wir haben die Vorlesung gehört. Das heißt, es gab einen Podcast von einer alten Vorlesung in Französisch und sie hatten den, etc. Und genau diese Interaktion, und ich glaube, am Ende, wir haben das diskutiert und am Ende kam raus, ja, es hat geholfen, das von einer Person zu hören, nämlich mit seiner echten Stimme zu hören, was er meint, und dann kann man den Text lesen. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass die ganz Jungen vergessen haben, sich diese Aneignung durch das Lesen, also zur eigenen Stimme, zur eigenen Substanz, aber wenn jemand kommt mit der Wärme der Stimme, mit der Persönlichkeit, mit diesem Guten Tag, meine Damen und Herren, etc. Das dadurch, das ist das, was Hans, du sagtest, es sind neue Wege zum Text. Das schaltet den Text nicht aus, aber das ist nicht mehr ganz so easy, würde ich sagen, heute in so einen Text zu kommen, wenn man 20 oder 19 ist. Und wir können froh sein, dass es die ganzen Aufzeichnungen gibt als Handreichung. Das ist nicht die richtige Metapher, aber als Mundreichung in die Ohren direkt.
Mundreichung ist ein schönes Wort. Eine Frage zu beiden. Würde das nicht heißen, dass die Generation, die jetzt zum Beispiel Angst hat vor einem Text und dann auf die Mündlichkeit ausweicht und ihn in sich anhält, ganz andere Ideen von den Texten bekommt, die wir als Kanon kennen? Also sozusagen durch diese Form der Aneignung, der, ich nenne es jetzt mal die mündliche Aneignung, um es zu verkürzen, verändern sich dadurch nicht auch die Texte, verändert sich dadurch nicht der Kanon? Zumindest in seiner Wirkung auf die Leute? Eva Ehninger.
Ich denke schon, ich würde fest davon ausgehen, dass man anders, also weil man ja anders hört, als man liest, also andere Fähigkeiten mitbringt beim Hören als beim Lesen, auch andere Schwerpunkte setzt in dem, was man dann mitbringt. Also vielleicht eben auch keine Fähigkeiten, die man irgendwie in der Schule erlernt hat, einfach anwendet. Also was ist jetzt hier das Hauptargument und was sind die drei Punkte, die ich mir merken sollte und wo finde ich die These und in welchem Verhältnis steht das vielleicht zu anderen Dingen, die ich gelesen habe, sondern vielleicht eben auch stärker, was Thomas Machow auch angesprochen hat, eben also affektiver vielleicht irgendwie reagiert und dadurch also Inhalte, Texte auf der Inhaltsebene auch anders, also Inhalte davon anders priorisiert. Ich glaube, was aber noch viel grundlegender ist, ist, dass man eben auf ein anderes Arsenal von Texten zurückgreift, wenn man nach oralen Quellen sucht. Also Benedikt hat das ja auch schon angedeutet. Also man gibt ja sozusagen so eine bestimmte Anzahl an Texten irgendwie vielleicht Studierenden zum Lesen auf. Und dann gibt es nochmal so eine Selbstselektion, also nach Länge oder Kürze oder nach Verfügbarkeit, aber eben jetzt auch danach, ob man sie irgendwo auch noch als gesprochenes Wort findet. Und dadurch wird sozusagen so eine Selbstselektion betrieben auf andere Quellen hin. Das ist auch eine Chance, würde ich sagen, beziehungsweise es ist auf jeden Fall wissenschaftspolitisch, weil damit sozusagen eine andere Schnittmenge von Material auch irgendwie hochgespült wird. Und das wird ja auch theoretisch jetzt diskutiert, dass wir uns lange genug sozusagen über einen Kanon schriftlich verbriefter Quellen unterhalten haben und eigentlich eben andere Quellen mit einbeziehen müssen. Und das passiert in der Praxis eben sowieso schon. Das finde ich auch wissenschaftspolitisch wichtig. Ja.
Heißt das nicht auch für euch drei, die ihr alle drei auch Autorinnen und Autor seid, dass ihr euch künftig überlegen müsst, was schreibe ich überhaupt auf und was verbreite ich mündlich, damit es bleibt?
Ich weiß nicht, ob die Frage ist, damit es bleibt oder damit es wirkt. Es sind ganz unterschiedliche Ziele. Was das Wirken angeht, da würde ich für jetzt für September 21 sagen, das ist definitiv die Sprache in dem, was ich mache. Die Sprache oder die ganze Seite in der FAZ. wenn man im deutschsprachigen Umfeld etwas bewirken will. Aber ansonsten, und genau der Ausdruck, es gibt die Polyphonie der Stimmen und immer mehr Stimmen sind zu hören, das sind eben Stimmen. Und die Stimmen der Unterdrückten und die Stimmen der anderen, das sind eben nicht die Federn der anderen. Ich glaube sehr, dass politisch, um das Politische von Eva wieder aufzugreifen, dass politisch die Stimme jetzt gerade sehr, vielleicht nicht wieder, es war vielleicht schon immer so, wenn man an 68 denkt etc., aber die Stimme ist die Faust.
Wenn man die drei letzten, also der Einwurf von Thomas Macho über die Verrohung der Stimme, dann eben die große Bedeutung, die die Mündlichkeit hat, was Eva Enniger gesagt hat, und dann den letzten Kommentar von Benedikt Savoy zusammenbringt, dann ergibt sich tatsächlich eine wichtige neue Aufgabe. Denn im Radio weiß man das, ein Unterschied zwischen einem geschriebenen Text, da hat Eva Enniger ja auch darauf hingewiesen, und einem gesprochenen ist die Gleichrangigkeit der nacheinander gesprochenen Sätze. Die haben ja die gleiche Wirkkraft, egal ob das jetzt eine Verfluchung oder eine Unhöflichkeit ist oder eines der bedeutenden Argumente, wie wir es in der letzten Dreiviertelstunde gehört haben. Heißt das nicht, wir müssen lernen, das Gehörte anders zu priorisieren? Also müssen wir nicht Techniken entwickeln, wie wir mit dem Hören und Sprechen anders umgehen, wenn es eben dann doch diese neue Bedeutung, diese neue Rekodierung bekommt, wie es jetzt offenbar der Fall ist? Fragezeichen.
Also ich glaube, dass das was zu tun hat mit diesem Wissen darum, dass zur Sprache ein Sprechender gehört oder eine Sprechende. Also dass diese Figur sichtbar bleibt und spürbar bleibt in allem, was man so konsumiert, in welchem Format auch immer. Also dass das auch eine Aufgabe ist wahrscheinlich. Also deswegen fand ich Benedikts dein Beispiel auch so schlagend mit Foucault. Mhm. Also dass die Studierenden selber auch sich das gesucht haben, diese Figur, verstehen wollten, wer das war, der diese Ideen irgendwie formuliert hat oder diese Konzepte entwickelt hat, die sie irgendwie verfolgen in ihrem gesamten Studium. Und dann wollten sie halt die Person kennenlernen. Und ich glaube, das ist grundlegend, um dann auch das Skillset zu erweitern, wie man mit mündlichen Quellen irgendwie kritisch, aber respektvoll umgeht.
Aber das setzt ja erstmal voraus, dass man eine Person über ihren mündlichen Auftritt besser kennenlernt als über ihren Text. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob das alle immer gesagt hätten. Schon gar nicht zum Austreiben, das fand ich auch ganz toll an dem Beispiel, zum Austreiben von Angst. Also, dass man mit der Stimme Angst austreiben kann vor dem Text. Aber das hieße ja, dass diese Rückkehr zur Mündlichkeit gleichzeitig führt zu einer Rückkehr, und das finde ich eine unglaublich spannende Weitung des Themas, zur Persönlichkeit, zur Autorität der Persönlichkeit, was ja noch viel mehr ein Auftrag an uns alle ist, bei der Herausbildung dieser Persönlichkeiten zu unterstützen, zu helfen, zu fördern, die dann in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, wenn ich das zu Ende denke.
Das ist ein Aufruf zur Stimmbildung.
Dem würde ich mich gerne anschließen. Ein Aufruf zur Stimmbildung, allerdings nicht nur im Sinn der Entwicklung einer charismatischen Stimme, sondern eben auch im Sinn der Entwicklung dessen, was ich halt in Ermangelung besserer Begriffe innere Stimme nenne. Lesestimme, Denkstimme, Schreibstimme. Haben Sie sich schon mal gefragt, was für Stimme Sie eigentlich hören, wenn Sie schreiben? Das ist ein interessanter Prozess, wenn man gar keine Stimmen mehr hört und kultivieren kann. Und das ist ein riesiges Feld der Kulturgeschichte, das damit angesprochen wird. Dann kann man wahrscheinlich auch nicht mehr schreiben. Und mir fällt nur, weil ich das Seminarbeispiel von Eva Enniger auch so inspirierend fand, das Menzel-Seminarbeispiel. Ich weiß nicht, ob Sie die Stelle kennen in José Saramagos Pandemieroman »Die Stadt der Blinden«, wo alle sehr plötzlich und unverhofft erblinden. Im Moment läuft das gerade auch als Theaterstück an der Wiener Josefstadt. Und da gibt es so eine Passage, eine längere Passage, in der die Erblindeten einander berichten, was sie als letztes gesehen haben. Und dann gibt es den Mann mit der schwarzen Augenklappe unter ihnen. Der wird auch immer so genannt. Und dieser Mann mit der schwarzen Augenklappe war im Museum und beschreibt das Bild, was er gesehen hat. Und diese Bildbeschreibung, die finde ich absolut großartig, denn die ist eine Art Enzyklopädie der ganzen Kunstgeschichte. Kein Kunsthistoriker oder Kunsthistorikerin, die ich bisher mit dieser Passage konfrontiert hatte, konnte das Bild identifizieren, aber viele Bilder. Das war sozusagen, der hat einen Kosmos von Bildern in diesem Moment gesehen und beschreibt den für die anderen. Und die anderen Blinden sind auf eine bestimmte Weise glücklich mit dieser letzten Seherfahrung konfrontiert zu werden, die vermutlich real nie zu machen wäre. Das ist sozusagen eine Variante zu Menzel sozusagen. Ich sehe das niemals gemalte Bild, das trotzdem jedem vertraut ist.
Das ist ein großartiger Kommentar, übrigens auch zu der Frage, ich habe das in anderen Diskussionen gehabt, viele Gäste dieses Festivals sagen als erstes, warum bin ich hier eingeladen, warum wir mit drei Kunsthistorikerinnen, Kunsthistorikern über die Rückkehr der Mündlichkeit sprechen, weil genau das, was in diesem Bild gerade zum Ausdruck kam, und ich würde sagen, dieses starke Bild und die großartige Zusammenfassung, dass dieser ganze Diskurs eine Aufforderung zur Stimmbildung ist von Benedikt Savard, sind die besten Schlussworte, die wir haben können. Vielen, vielen, vielen Dank an euch drei, dass ihr euch dem gestellt habt, hier dabei wart, dass ihr eure Gedanken geteilt habt, dass ihr dieses Gespräch führen konnten. Und ich glaube, da ist wirklich sehr, sehr viel rausgekommen. Und ich nehme sehr, sehr, sehr viel davon mit und danke euch von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.